Medially
oder Medially,
der Medienkompetenz-Podcast.
Genau.
Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid goldrichtig beim Medially Podcast mit ganz viel Medienkompetenz und an den Mikros sind wie jedes Mal Kim und Natascha. Hi Kim.
Hallo.
So, los geht's mit der neuen Folge. Und wir haben gleich mal was zu feiern zu Beginn. Wir haben nämlich ein neues Steady-Mitglied.
Herzlich willkommen im Team.
Genau, Dirk ist mit dabei und wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank. Du weißt gar nicht, wie sehr uns das freut, wenn wir so eine Mail bekommen. Neues Steady-Mitglied unterstützt jetzt den Podcast. Also vielen, vielen Dank an dich, Dirk. Und wenn ihr auch so cool sein wollt wie Dirk, wie wir das gerne an der Stelle sagen, dann findet ihr alle Infos zu Steady. Kim, wo?
Auf unserer Steady-Seite. Das ist, glaube ich, steady.hq/medially.
Genau.
Oder Medially Podcast, aber noch einfacher ist es tatsächlich, wenn ihr einfach mal bei uns auf Insta vorbeischaut, da heißen wir Medially Podcast, also medially.podcast und da haben wir ein Story-Highlight mit dem Thema Unterstützen und da steht drin, wie ihr uns über Steady unterstützen könnt, wie ihr uns auch anders unterstützen könnt, auch finanziell oder auch nicht finanziell.
Genau, und falls ihr gar kein Instagram habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne per Mail erreichen, medially.podcast@gmail.com, da sind wir erreichbar. Jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen, sorry.
Ja, weil wir haben uns über noch, oder du hast dich noch über was gefreut, was du ansprechen wolltest, Natascha?
Ja, genau. Und zwar die letzte Folge. Ich hatte so ein bisschen, war mir ein bisschen arg, dass es so eine Nörgelfolge geworden ist. Und eigentlich, ja, lieben wir unseren Job ja sehr. Und dann haben wir irgendwie genau. So lange rausgehauen, was uns nervt. Und hatten ja auch darum gebeten, hey, erzählt doch mal, wie das bei euch so ist. Und vielen Dank an alle, die das gemacht haben, über Instagram oder über Twitter. Ihr könnt auch nach wie vor sehr gerne kommentieren. Ich glaube, das tut immer ganz gut, einfach so den Austausch auch zu sehen, okay, wie ist es bei anderen? Habt ihr diese Punkte auch? Wie habt ihr die für euch vielleicht gelöst? Und das war total schön zu sehen. Und da freuen wir uns auf jeden Fall nach wie vor, wenn ihr Lust habt, uns dazu sagen, wie es bei euch aussieht, ob ihr ähnliche Erfahrungen macht oder vielleicht auch ganz anders. Und dann, total witzig, gab es eine Anfrage an unsere medially.podcast@gmail.com-Adresse. Und das fand ich besonders witzig, weil die Person hat nämlich unsere Folge kurz davor gehört, diese Nörgel-Folge, und hat jetzt in der Anfrage geschrieben, ich versuche jetzt ganz bewusst zu vermeiden, hier in ein Fettnäpfchen zu treten und ich hoffe, die Anfrage geht so in Ordnung. Und die war natürlich wunderbar formuliert, fand ich. Es ging darum, wir hatten kritisiert in der Folge, dass manche Anfragen einfach so gestellt werden, dass man dazugeladen wird, um einfach eine stereotype Meinung zu verfestigen oder einfach nur als Vortragender das nochmal bestätigen soll. Sowas nervt uns, aber das ging überhaupt nicht in die Richtung.
Nein, überhaupt nicht. War eine mega coole Anfrage. Ich habe auch noch nicht geantwortet, weil ich einfach langsam im Antworten bin. Aber ich fand es voll cool und ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, man kann alle Anfragen schicken. In der Regel, wenn ihr den Podcast hört, seid ihr nicht die Leute, die diese problematischen Anfragen schicken. Also man
nee, glaube ich auch nicht.
Man muss sich immer überlegen, was man an uns schickt. Also alles cool.
Ja, genau. Soweit nochmal Recap. So, was passiert ist seit der letzten Folge. Und ja, nachdem die letzte jetzt so ein bisschen negativ war, wollen wir heute mal was ganz Positives machen.
Super positiv.
Und ich glaube, das ist eine mit der wichtigsten Sachen, wie wir vielleicht auch heute nochmal hören werden, der Austausch untereinander, wenn es um Medienpädagogik geht. Also Leute, die in dem Berufsfeld arbeiten, haben wir versucht, auch in der letzten Folge anzuregen. Und jetzt möchten wir euch gerne jemanden vorstellen, der oder die, die seit vielen Jahren in diesem Job ist und wirklich ganz hervorragende Sachen macht.
Ganz genau, eine wirkliche Expertin, auf die ich mich so gefreut habe, dass sie endlich da ist, Christine. Ich hoffe, du weißt es. Es geht um Christine Nahr. Haben wir letztes Jahr schon mal, imaginary Sound Effect, Applaus. haben wir letztes Jahr schon angefragt und dann kamen viele Sachen dazwischen, unter anderem Corona und dann irgendwie bei uns irgendwelche Themen. Und jetzt ist sie endlich da und ich glaube, das wird eine richtig, richtig spannende Folge. Denn ja, es gibt schon Gründe, warum ich und Natascha gesagt haben, hey, wir wollen unbedingt Christine im Podcast haben. Und ich glaube, die Folge passt ganz gut zu der letzten Folge auch, und ist besonders wahrscheinlich interessant für die Menschen, die sagen, ich interessiere mich in irgendwie für Medienpädagogik. Ob das jetzt hauptberuflich ist oder ob ich im Lehramtsberuf bin und sage, naja, aber nebenbei interessiert mich doch auch das Thema Medienpädagogik. Wie auch immer. Es gibt heute nochmal ein bisschen Medienpädagogik Insights für Interessierte, um das gleich vorneweg zu sagen. Und dann fragt man sich jetzt vielleicht, wer ist eigentlich diese Christine Nahr? Wenn ihr sie noch nicht kennt, unwahrscheinlich meiner Meinung nach. Aber trotzdem stellt sie sich einfach selber vor, würde ich sagen.
Herzlich willkommen im Mediali-Podcast.
Ja, ich bin Christine. Ich bin selbstständige Medienpädagogin und erarbeite zusammen mit einem kleinen Team aus Leipzig heraus Konzepte für möglichst progressive Bildungsangebote. Das heißt, wir machen Workshops und Projekte für Kinder und Jugendliche, kleine Makerspaces auf Zeit. Die Maker Days zum Beispiel sind ein großes Projekt für uns und von uns. Und auch für Erwachsene, die wiederum in pädagogischen Zusammenhängen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das sind dann Workshops, Fortbildungen oder auch mal ein Projekt oder eine Begleitung in der Jugendarbeit zum Beispiel oder auch in der Schule. In unserer Arbeit gibt es gar nicht so sehr die eine Zielgruppe, wie ihr merkt, und auch das eine Thema, dem wir nachgehen, sondern eher so leitende Prinzipien, die sich immer wieder finden, auch sollten. Das sind so drei, die wir in den letzten Jahren auch so ein bisschen herausgearbeitet haben und immer wieder festgestellt haben, dass wir zu denen zurückkehren und immer wieder voranbringen wollen. Offenheit, Gestaltung und Partizipation. Offenheit im Sinne von offen für alle, möglichst für alle. Offen im Sinne der Lizenz, also auch der Materialien, die wir erstellen und die wir weitergeben und möglichst so, dass viele sie nutzen können und auch verändern können. Gestaltung im Sinne von, dass junge Menschen in Settings gepackt werden, die sie gestalten können, dass wir uns oft auch nur in Anführungsstrichen um die Infrastruktur kümmern, dass sie zum Strahlen kommen und ihre Kreativität ausleben können. Dass wir sie auch möglichst dabei unterstützen, Gestalterinnen und Gestalter zu werden, zu sein und sich da auch weiterzuentwickeln zu dem Thema, dem sie gerne nachgehen wollen und so weiter. Diese Gestaltung hat natürlich oft einen, sagen wir mal, medienpädagogischen Fokus oder auch einen Schwerpunkt mit den Werkzeugen und den Strukturen, die wir ihnen sozusagen anbieten, dahingehend in Projekten zum Beispiel. Und Partizipation als ein weiteres drittes leitendes Prinzip, als etwas, was wir stets auch mitdenken wollen und auch in Fortbildungen auch immer wieder stark machen, dass junge Menschen sehr stark partizipieren an Gesellschaft insgesamt, als ein Recht, was sie haben und gleichzeitig auch in den Angeboten, die wir machen. Dass es also nichts ist, was von uns alleine kommt, sondern dass wir es mit jungen Menschen ausgestalten, dass wir Themen sehen, die sie sehen, die wir zusammen ausarbeiten und solche Dinge. Das ist uns wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist es gar nicht, wie gesagt, dieses eine und das andere dann nicht, sondern eher etwas, was sich so durchzieht über unsere Arbeit. Ja, außerdem bin ich im Vorstand der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur seit ein paar Jahren aktiv. Und im Redaktionsteam des Medienpädagogik Praxisblogs als eine Anlaufstelle für medienpädagogisch Interessierte, das ich seit ein paar Jahren mitgestalten darf. Und als ein großes Herzensprojekt habe ich eine Schule mitgegründet, die Leipziger Modellschule, zu deren Leitungsteam ich auch gehören darf und die ich auch weiterhin, sagen wir mal, medienpädagogisch und so weiter beraten darf, was mich sehr freut.
Das ist also Christine Nahr und ich finde, man hört hier schon raus, Christine ist nicht irgendwie seit gestern in dem Bereich Medienpädagogik tätig, sondern hat sich da auch schon wirklich, wirklich viele Gedanken gemacht. Ich finde, das hört man total, wenn sie erzählt, was sie so machen und welche Gedanken sie und ihr Team sich dazu gemacht haben, was sie machen. Das ist nicht so, okay, ich mache jetzt hier mal einen Workshop und mal schauen, wie es wird, sondern wirklich größer gedacht.
Ich muss sagen, ich war vor allem beeindruckt. Ich frage mich, Christine, wann schläfst du eigentlich? Diese ganzen Sachen, die du aufgezählt hast. Also hört sich nach wirklich, wirklich vielen, vielen Projekten an, die du da stemmst. Und auch sehr, sehr vielseitig. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Christine eine Schule mitgegründet hat. Und das finde ich so super spannend, weil wir hier immer wieder auf das Thema Schule zu sprechen kommen. Und habe ich mir auch gleich mal angeguckt, finde ich total spannend. Ja, wir wünschen uns ja mehr Medienpädagogik an den Schulen, in den Schulen fest verankert, anders umgesetzt. Und dass Christine bei so einem Projekt da dabei sein darf, das einfach mal selbst in die Hand genommen hat und mitgestaltet, das finde ich natürlich besonders cool. Und da muss ich sagen, wow, toll, dass wir solche Role Models haben auch, zu denen wir dann aufblicken können und sagen, hey, es gibt sogar schon Medienpädagoginnen in Deutschland. Wir haben einfach mal eine Schule mitgegründet.
Absolut, ja, das ist super spannend. Wäre wahrscheinlich auch nochmal eine Folge für sich, allein darüber zu sprechen. Was Christine auch schon angesprochen hat, und das wird heute auch noch Thema sein, ist, sie ist Mitglied im Vorstand der GMK und was da dahinter steckt, erfahren wir heute auch noch mehr. Ich glaube, das ist auch spannend für alle, die sich vielleicht interessieren in dem Bereich Medienpädagogik. Und was ja oft passiert, wenn man sich hier überlegt, naja, Medienpädagogik. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen und wir kriegen ganz oft auch die Frage gestellt, habt ihr Ideen, wo gibt es denn Stellen im Bereich Medienpädagogik? Und ich finde, da tut sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren, ob es an Schulen direkt ist oder ob es in Bibliotheken zum Beispiel ist. Also es gibt, finde ich, immer mehr coole Stellen, was aber ja auch ein ganz oft ein Gedanke ist, der aufkommt, soll ich mich eigentlich selbstständig machen? Könnte ich selbstständig als Medienpädagogin arbeiten? Und ich habe, glaube ich, schon so oft mit Kolleginnen Gespräche darüber geführt, ist das ein Thema, wie könnte man das machen, was sind irgendwie Risikofaktoren und so weiter. Und ich glaube, Christine hat da ganz viel beizusteuern. Vielleicht, Christine, kannst du uns mal erzählen, ja, wie war denn dein beruflicher Weg? So, du hast ja schon erzählt, du bist selbstständige Medienpädagogin, du hast noch ganz viele andere Projekte offen. Wie kam es denn dazu?
Bei mir war es so, dass ich nach dem Studium, ich habe Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert, Schwerpunkt Medienpädagogik in Leipzig, eigentlich unmittelbar nach Berlin gegangen bin und gezogen bin und dort bei der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter gearbeitet habe, als Medienpädagogin oder medienpädagogische Referentin hieß das, glaube ich. Und daraus eigentlich gemerkt habe und da so ein Projekt angedockt, ich möchte gerne mit Netzwerke gestalten und sagen wir mal neue Themen auch zusammenführen mit Menschen und so weiter. Das war damals ein Projekt, das hieß Internet und Gesellschaft Collaboratory. Und da habe ich mich recht viel engagiert. Das war damals ein Projekt, was von Google finanziert wurde und gleichzeitig so als einzelner Verein auch sehr selbstständig organisiert war und so. Und da gab es so eine Initiative, die ich mitgeleitet habe, wo wir also uns mit Bildung beschäftigt haben und versucht haben, eben sehr stark zu sagen, wie soll Bildung von morgen aussehen, digital geprägt und so weiter und so fort. Und da war für mich eigentlich, auch wenn ich das so in Revue passieren lasse, auch mit den Menschen, mit denen ich heute noch zusammenarbeite, eigentlich so ein Grundstein gelegt, dass ich gemerkt habe, oh, das mit diesen Menschen zusammenbringen, Austausch, Menschen in den Austausch bringen und Räume mehr oder weniger schaffen. Da war eigentlich so ein Grundstein irgendwie. Und dass ich da heraus eigentlich über die Jahre hinweg, dann in Berlin und auch deutschlandweit, immer wieder mich auch in Netzwerken getummelt habe. Und aus diesen Netzwerken, ob das jetzt EduCamps waren oder die OER-Community und so weiter und so fort, haben sich eigentlich immer wieder auch konkrete Projekte ergeben, die ich mitgestaltet habe, mal in erster Reihe, mal als Sidekick, mal in der Beratung oder so, oder auch mal in der Moderation oder so. Und ich da, deswegen meinte ich, dass zu Beginn mit diesen Prinzipien gemerkt habe, dass ich sehr stark Anstupserin sein kann und sagen kann, oh, schaut mal hier, das ist spannend und so weiter. Und vielleicht noch zwei Sachen, die also meinen Werdegang auch beschreiben, ist so, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich möchte gerne noch mehr selbstständig machen, Also sprich, selber Projekte nicht nur annehmen und sagen, ich führe die aus, sondern auch da mehr in die Gestaltung gehen. Und das waren bei dem Thema Making und Maker Education der Fall, dass ich da gemerkt habe, oder finden sich inhaltlich sehr starke Verwandtschaftsgrade zur handlungsorientierten Medienpädagogik wieder. Und da finde ich das spannend, weil das da auch damals schon, das war so vor 4, 5, 6 Jahren, oh, schon länger her, sich da einfach viel getan hat. Wir haben dann ein Handbuch rausgegeben und so weiter und so fort, dass ich da gemerkt habe, oh, das möchte ich gerne auch in einem Projekt machen. Und daraus entstanden dann die Idee, parallel zum Umzug nach Leipzig, dass wir Maker Days hier machen in Leipzig. Und zu merken, okay, wir kümmern uns da möglichst mit vielen Partnerinnen zusammen um die Gelder. Wir kümmern uns um die Leute, die da sind und so weiter und so fort. Also sprich, dass wir das dann plötzlich auch mit vielen, oder ich das mit vielen zusammen gemacht habe und in einem kleinen Team agiere mittlerweile, sodass sich so aus diesem immer noch bestehenden einzelnen Aufträgen, mal einen Online-Kurs für jemanden zu gestalten, mal einen Workshop oder einen Vortrag für andere zu geben, auch so zunehmend eigene Aktivitäten, vor allem in diesem Maker-Education-Bereich, vor allem in den Maker-Days eben widerspiegeln und ergeben und in so eine Gestaltung kommen.
Ich finde besonders schön, was du gerade gesagt hast, dass du dich auch so als Anstupserin siehst. Da finde ich mich total wieder. Das ist ein super gutes Wort, finde ich, was beschreibt, was auch ich, womit ich mich total identifizieren kann, so als Medienpädagogin, was ich auch gerne sein möchte oder was ich auch als eine Rolle von mir sehe. Ganz, ganz spannend. Ich wollte gerade noch zwei Begriffe kurz erklären, die Christine jetzt so genutzt hat, die in der medienpädagogischen Bubble, glaube ich, keine Erklärung nötig haben. Aber vielleicht hört uns ja jemand zu, der damit noch keine Erfahrung hat oder da nicht so tief drin steckt. Christine hat ja sehr viel über das Making erzählt. Was ist das eigentlich, falls ihr das nicht wisst? Ich zitiere einfach mal Christine, weil sie hat ja ein Buch geschrieben, nämlich Making-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen, zusammen mit Sandra Schön und Martin Ebner. Und Making ist das kreative Gestalten und Selbermachen, insbesondere mit digitaler Technologie. Also das steckt dahinter. Man kann so sagen, also kreatives Basteln mit Technik, um das mal ganz platt auszudrücken. Christine, hast du gerade erzählt, bist du sehr, sehr aktiv, auch schon seit vielen Jahren, also wirklich tüftlerisch, das ist sehr, sehr cool und ein Bereich von Medienpädagogik, an den vielleicht auch viele Leute gar nicht mal zuerst denken. Das hast du ja gesagt, Medienpädagogik ist sehr, sehr breit und das kann eben ein Teil davon sein. Aber so vielseitig wie Christine ist, ist das natürlich nicht der einzige Bereich, mit dem sie sich beschäftigt. Sie hat dann auch noch von ORE-Materialien gesprochen, Open Educational Resources, das bedeutet OER. was habe ich gesagt?
ORE. Man kommt okay. Aber auch durcheinander mit diesen ganzen Abkürzungen.
Genau, aber danke Kim, OER meinte ich natürlich. Was bedeutet das jetzt, falls ihr das nicht kennt? Das sind freie Lern- und Lehrmaterialien unter offener Lizenz. Das heißt, das sind Sachen, die entwickelt werden, die man dann frei nutzen kann und anwenden kann für seine Begriffe. Sei das jetzt für den Unterricht oder für freie Bildungsinitiativen, außerschulisch und so weiter. Genau, die zwei Begriffe wollte ich gerade mal
hast
noch mal
du noch,
kurz
klären. Hast du noch mal kurz geklärt. Das ist sehr gut, auch dann Ohr dafür zu haben, weil, wie du sagst, ne, wenn es in der Blase, in der man sich selber aufhält, so klar ist, ich hätte dich jetzt total vergessen, aber Natascha hat dran gedacht. Ich wollte darauf eingehen, auf den Werdegang von Christine, weil ich glaube, da sind ein paar Punkte, die sehr, sehr spannend sind, auch für Leute, die sich jetzt gerade in so einer Lebensphase befinden, wo so ein Umbruch vielleicht ist oder wo man gerade gegen Ende des Studiums ist und sich so fragt, ja, was soll ich eigentlich machen? Was ist eigentlich so mein Spezialgebiet? Weil ich habe schon oft das Gefühl, dass ganz viele Menschen, gerade Menschen, die irgendwie erfolgreich auch sind, in der Medienpädagogik schon irgendwann so ein Fachgebiet haben. Und ich habe schon oft irgendwie Gespräche geführt, in denen so ein bisschen rauskam, oh ja, ich weiß nicht so richtig, aber das kann ich ja gar nicht so gut, keine Ahnung, ob das so mein Ding ist. Also bei einigen Menschen ist es, glaube ich, so, dass die über ihre Masterarbeit oder ihre Bachelorarbeit rausfinden, hey, das ist mein Thema, in die Richtung möchte ich gehen und dann finde ich auch genau die Stelle, die dazu passt. Ja, ich habe Bock auf irgendwie, weiß ich nicht, Making. Ich schreibe über Making und ich finde dann auch eine Stelle, wo genau das gefragt ist. Das kommt schon vor, aber ich glaube, was ganz oft auch vorkommt, ist, man fängt irgendwo an. Man fängt irgendwo an und das fand ich jetzt auch so spannend bei Christine. Und dann ergibt sich da ein Projekt, wo man merkt, hey, dafür schlägt auch ein bisschen mein Herz. Ein bisschen viel vielleicht auch. Und daraus entwickeln sich dann die nächsten Schritte zu sagen, hey, das ist jetzt das ist ein Thema, das mich interessiert, das ist ein Bereich, der mich interessiert, da möchte ich mich weiterbilden. Und so baut sich Expertise manchmal einfach auch zufällig auf, weil man plötzlich ein Projekt bekommt und dann merkt, das ist mein Ding, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also ich finde es fast schon immer beruhigend, auch mal zu hören, dass es nämlich genau auch so laufen kann und dass man nicht von vornherein immer wissen muss, in die Richtung will ich gehen, sondern ja, manchmal, wie sagt man denn da, kommt man wie die Mutter zum Kinde oder so oder die Jungfrau zum Kinde oder so? Keine Ahnung.
Irgendwie sowas.
Irgendwie das. Das fand
ist ja kein Sprichwörter-Podcast hier, ne?
Ja, irgendwie so. Also, und dann fand ich es auch noch spannend, was Christine beschrieben hat, dieses Thema, das dann vielleicht auch irgendwann mal aufkommt. Ich habe viele Auftragsarbeiten, vielleicht arbeite ich nebenher freiberuflich, das machen Natascha und ich zum Beispiel so. Dann hat man ganz oft irgendwie Anfragen und macht dann etwas für externe Kunden sozusagen. Aber was es natürlich auch gibt, ich kann jetzt gerade nicht reden. Hallo.
Oh.
Du musst lachen, Natascha und ich machen doch gerade einen Pony.
Hey. Hallo, Loki.
Hallo. Guck mal, wie süß er ist.
So, kurze Hundekuschelpause.
Soll ich klatschen,
das damit passiert. Du hörst,
was weitergeht? Nein, jetzt hat er sich was zu kauen geholt. Ich muss ihn bitte rausschmeißen. Sticky Mann, ich muss dich rausschmeißen. So geht es nicht. So geht es nicht. Ich komme jetzt zurück. Ich klatsche jetzt. Man macht eben diese externen Auftragsarbeiten sozusagen und irgendwann kommt bestimmt auch so die Lust auf zu sagen, oh, ein eigenes Projekt machen und hey, mit wie vielen Leuten aus unserer Branche habe ich schon gesprochen darüber, ich hätte ja mal Lust, das zu machen, ich hätte ja mal Lust, das zu machen. Und ich glaube, wenn man da dann damit anfängt, das ist ja wahnsinnig cool.
Ja, vor allem auch dieses Netzwerken, von dem sie auch gesprochen hat, ne, das ist schon mal ein total wichtiger Schritt, sich mit anderen auszutauschen und zu sagen, hey, ich hätte mal Lust auf dies, ich hätte mal Lust auf das. Aber da muss man es natürlich auch machen. Ich erinnere mich an zwei junge Frauen, die vor 3 Jahren beschlossen haben, sie machen mal so einen Podcast, einfach weil sie Bock drauf haben. Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das damals so durchgezogen haben.
Ja.
Genau, ich glaube, so starten Geschichten. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, was Christina zum Thema Netzwerken gesagt hat und sich so was aufbauen. Ich weiß, dass das besonders ein Punkt ist, bei dem viele Leute sagen, oh, da bin ich gar nicht der Typ dafür oder das fällt mir ganz schwer irgendwie, ja, oder macht mir keinen Spaß oder so. Ich glaube, wenn man das nicht so strategisch betrachtet, also wenn du jetzt nicht immer denkst, oh, ich bräuchte diese Person vielleicht für Folgendes, sondern einfach mal siehst, okay, was für coole Menschen habe ich da schon um mich rum, mit denen ich gerne zusammenarbeite, was könnten wir daraus vielleicht noch entwickeln oder machen, dann nimmt das vielleicht auch so ein bisschen diesen Charakter von, oh, ich muss da jetzt netzwerken oder so. Also ich finde, bei Christine hat sich das jetzt sehr, sehr positiv angehört und überhaupt nicht mit irgendeinem Zwang verbunden, sondern so, dass sich halt alles gefügt hat.
Ja, das finde ich auch. Dieses Netzwerk ist echt so ein, ich finde, ja, es ist echt ein schwieriges Thema, weil ich glaube, man würde das nicht denken, weil wir hier in dem Podcast immer viel reden, aber ich bin auch jemand, wenn du mich fragen würdest, ist so Networking dein Ding, dann würde ich halt sagen, nein, gar nicht. Ich mag das gar nicht.
I know.
Ja, aber es ist halt, es ist schon so, dass man sich, glaube ich, in Situationen begeben kann, in denen das super natürlich passiert, in denen man mit Leuten am Tisch sitzt und sich unterhält und dann Das ist das, was finde ich am coolsten ist und was mir auch bisher die coolsten Projekte sozusagen oder Anfragen beschert hat, dass du mit jemand irgendwo stehst und dann sagt die Person, hey, was machst du eigentlich? Und dann sagst du, ja, ich mache das und das und das und das. Ach ja, cool, spannend, lass mal was austauschen. Und manchmal redet man eine halbe Stunde und sieht sich danach nie wieder und es war trotzdem cool. Also man muss es, glaube ich, locker sehen und darf da nicht so verbissen sein und denken, ich muss jetzt hier irgendwelche Sales machen, weil ich jetzt jemanden hier getroffen habe.
Genau. Aber wenn wir gerade schon bei Sachen sind, die wir von Christine lernen können, da wollten wir dich auch nochmal fragen, was sind denn deiner Ansicht nach so die wichtigsten Punkte, die man beachten sollte, wenn man als Freiberuflerin, Selbstständiger in der Medienpädagogik Fuß fassen will? Was würdest du sagen?
Ich habe so drei Learnings, die ich so über die Jahre immer wieder auch gelernt habe. Erstens Austausch mit anderen zusammen machen und voneinander lernen, also sich selber dadurch auch gut kennenzulernen und zu merken, was möchte ich machen, was möchte ich auch nicht machen, und ich kann gar nicht gerade in diesem Feld alles können oder muss es auch gar nicht, sondern ich möchte vielleicht auch eher mit anderen Leuten gemeinsam Dinge tun und bringe da meine Stärken ein und wachse an diesen Dingen vielleicht auch sehr stark. Weil das Berufsfeld ist ja nicht klar, ne? Also es ist ja völlig agil und das ist das, was du oder wir alle draus machen. So in diesem Zusammenhang vielleicht. Und dann zu merken, okay, was möchte ich, was möchte ich nicht, was kann ich auch gut und was liegt mir vielleicht nicht so. Und vielleicht auch, was ich wirklich machen will, so das auch wirklich kennenzulernen und auszuprobieren. Und da daran angeknüpft, das Zweite, das kann ich nicht, kann ich gar nicht wissen, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Also sich quasi auch zu trauen, Dinge zu machen, wo vielleicht auch erstmal so ein, okay, habe ich jetzt noch nicht so in diesem Moment, ja, ich könnte da vielleicht ein bisschen, aber so richtig kann ich das doch gar nicht. Das ist gerade für, vielleicht auch für junge Frauen, die sich selbstständig machen wollen, oft auch so ein Hindernis darstellt und zu sagen, naja, aber das habe ich doch noch nie getan. Ja, das ist, kann da nur ermutigen, ich habe auch viele Dinge noch nie getan, dann habe ich sie getan und vielleicht sind sie beim zweiten Mal besser geworden als beim ersten Mal, aber ich musste sie erst tun. So. Um dann auch wiederum zum ersten Punkt zu kommen, was möchte ich eigentlich und voneinander und so weiter und so fort. Und daran angeknüpft ein dritter Punkt, ein drittes Learning ist der Spruch, den ich immer wieder auch versuche, mir selber zu sagen, ist, if it's not a hell yes, it's a no. Also wenn man merkt, bei Projekten, Anfragen zum Beispiel, möchtest du da mitmachen oder würden sie gerne oder können sie, und man nicht sofort das Gefühl hat, oh, das ist ja spannend, geil, will ich mitmachen, dann mach's nicht. Das geht natürlich nicht immer auf, das weiß ich auch. Das ist natürlich auf verschiedene Faktoren achten, gerade in der Selbstständigkeit. Logisch. Ich habe dennoch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich bei einem Projekt ein komisches Gefühl hatte und gemerkt habe, oh, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, irgendwie passt da irgendwas nicht, und ich es trotzdem gemacht habe, war es oft, nicht immer, oft nicht so gut für mich. Ja. Und darum geht es ja im Grunde genommen. Also wir entscheiden uns ja vielleicht auch bewusst, also in meinem Fall vielleicht, das kann ich eigentlich nur sagen, bewusst für eine Selbstständigkeit, weil ich das auch selber bestimmen will und was ich tue und so weiter und so fort und auch selber mit lenken möchte. Und daher vielleicht, ja, Austausch mit anderen, das kann ich nicht, gibt es in dem Sinne nicht, sondern probier es aus, sehr spitz gesagt. Und der dritte, if it's not a hell yes, it's a no.
Also, was ich, muss ich jetzt ehrlich zugeben, gedacht habe bei dem if it's not a hell yes, it's a no, habe ich sofort an meine Steuer gedacht.
Okay, nie wieder.
Also muss ich sagen, das ist für mich so wie so eine Metapher für das, was Christine da beschrieben hat. Nämlich dieses, wenn man auf was nicht so richtig Bock hat, dann schiebt man das ewig raus und macht es einfach nicht so gut. Und das ist, glaube ich, bei Projekten dann auch immer so, wenn man irgendwie nur so Semi-Interesse an was hat, dann, ich bin da dann zum Beispiel nicht so kreativ, ich kann nicht so coole Ideen haben, weil es mich nicht so sehr interessiert, meine Recherche ist nicht so gut und dadurch wird die eigene Arbeit einfach nicht so gut. Und dann führt es vielleicht auch dazu, dass man nicht mehr beauftragt wird von einem, keine Ahnung, wer auch immer einen angefragt hat. Und das hat einfach auch nicht so viele Vorteile dann für einen. Deswegen mit Steuer als Metapher, man schiebt es ewig vor sich hin, macht es nicht so gut. Ja, dann ist es so.
Also ich fand die drei Punkte total spannend und auch richtig ermutigend. Und vielleicht, wenn ihr gerade in so einer Situation seid, die ihr jetzt zuhört und den Einstieg wagt, dann wie toll, was ihr jetzt hier gerade so mitbekommt von einer erfahrenen Medienpädagogin. Also mich hat es total gecatcht, muss ich sagen. Auch dieses... Kann ich nicht, nee, erstmal ausprobieren. Schau mal, ob das klappt für dich. Den Austausch sowieso, das sehen wir ja auch so. Und den If it's not a hell yes, it's a no Spruch kenne ich witzigerweise von Madame Moneypenny. Also du fängst schon an mit Steuer.
Also Steuererklärung meine ich übrigens. Ich habe nichts gegen, dass wir generell Steuern zahlen, sondern die Steuererklärung zu machen, ist halt auch so ein Thema. Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit, du musst halt deine Steuern machen. Ist für mich eher so ein Hell No, aber wenn andere Sachen genug Sachen Hell Yes sind, dann nimmt man es halt mit jetzt die Steuererklärung.
Genau. Ich glaube, aber das ist auch was Christine ja auch schon gerade so einschränkend gesagt hat. Natürlich, das klappt vielleicht auch nicht immer, ne? Gerade wenn man freiberuflich unterwegs ist und keinen anderen Auftrag, also Arbeitgeber in dem Sinne hat, da natürlich am Ende musst du Rechnungen bezahlen und dann kommt's vielleicht auch dazu, dass du irgendwie was annehmen musst, wo du sagst, okay, da stehe ich jetzt nicht 100 pro dahinter oder das ist nicht mein Lieblingsauftrag. Aber ich finde, was man hier total mitnehmen kann, ist, von Christine habe ich so rausgehört, wenn man sich da was Gewisses erarbeitet hat, dann wird es leichter, die Sachen anzunehmen, die man unbedingt machen will und auch mal ganz ehrlich zu sagen, nee, das Projekt passt nicht für mich. Das gehört natürlich Mut dazu und das kommt bestimmt nicht gleich direkt am Anfang. Das wird sich dann erstmal so einpendeln und so, aber ja, ich glaube, je weiter du da bist und dich auch selbst kennst und dann, wie du das gerade beschrieben hast, wie sich das bei dir zum Beispiel äußert, wenn du irgendwie in einem Projekt gelandet bist oder in einer Sache, hinter der du nicht so 100% stehst, dann merkt man ja auch irgendwann so, okay, bringt mich auch nicht weiter und ja.
Wen ich da noch weiterbringen will, ist unsere Studi-Community, weil auch einige zuhören, die im Studium sind und so. Und da finde ich es auch nochmal spannend, aber ich finde es auch generell für uns spannend, diesen Punkt zu sagen, sich durch Austausch mit anderen auch selber kennenlernen und auch rausfinden, was sind meine Stärken. Ich habe das irgendwo auch schon mal gesagt und ich sage es aber trotzdem nochmal, ich habe nach dem Studium ganz oft irgendwo in Diskussionen mitgesessen, wo irgendwas entschieden wurde oder so und habe mich nicht getraut zu sagen, was ich eigentlich denke, weil ich immer dachte, naja, die anderen, die sind viel besser als ich, die müssen es ja besser wissen. Also die Idee, die ich jetzt gerade habe, die kann gar nicht so gut sein, weil die anderen können es ja besser als ich. Und irgendwann, glaube ich, merkt man so Schritt für Schritt, hey, meine Ideen sind gar nicht so schlecht und ich habe auch Stärken und ich habe auch Stärken, die ich auch zeigen kann. Und das passiert aber auch ganz oft im Austausch und passiert vielleicht auch in kleinen Situationen, wenn du neben einem absoluten Profi stehst und die Person total nervös wird, weil, keine Ahnung, die Präsi nicht anspringt und du selber merkst, hey, mach doch nichts, ist doch nicht so schlimm. Da finden wir schon eine Lösung dafür. Dann ist vielleicht deine Stärke zum Beispiel genau sowas. Und das findet man halt raus durch auch Arbeit mit anderen, auch Projektarbeit mit anderen, wo man sieht, die Person ist wahnsinnig gut organisiert, kann gut Rahmen abstecken. Der Nächste ist da kreativ und hat didaktisch was drauf. Und wieder jemand anderes hat die coolsten Projektideen auf Metaebene. Also das bringt schon viel. Und so sehr man auch vielleicht Gruppenarbeit manchmal hasst, auch in der Uni, so sinnvoll ist es irgendwie, glaube ich, dann doch fürs spätere Leben.
Und wenn wir gerade schon beim Austausch mit anderen sind, da haben wir auch noch eine wichtige Frage an Christine, weil Christine gehört zur GMK. Und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was die GMK ist und wofür das ausgesprochen steht. Dann einmal gut zuhören. Christine, erklär doch mal, was ist diese GMK genau? Was machen die und warum sollte man als Medienpädagogin die auf dem Schirm haben?
Die GMK ist die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Das ist quasi der Fach- und Dachverband der Medienpädagogik im deutschsprachigen Raum, Fokus Deutschland, hat um die 1000, etwas über 1000 Mitglieder. Also Menschen können sich der GMK als Mitglied anschließen. Das bedeutet, Menschen, die sich medienpädagogisch aktiv sind oder die in der Medienpädagogik arbeiten oder interessiert sind, können Mitglied werden, zum Beispiel. Und da in Gruppen, Themengruppen, die nennen sich Fachgruppen oder auch landesspezifische Gruppen, also so lokale Gruppen, das sind dann Landesgruppen, sich mit anderen Leuten in diesem Verband zusammentun, um zum Beispiel Veranstaltungen zu machen oder auch mal etwas gemeinsam sich auszudenken, mit dem Ziel insgesamt Sichtbarkeit herzustellen. Also eine Art Lobbyverband im Grunde genommen für unser großes Berufsfeld. Die GMK an sich macht auch Projekte, versucht auch da möglichst ihre Methoden, die sie in Projekten ausführen, auch für andere zugänglich zu machen. Sie versucht sozusagen auf dieser Ebene auch Möglichkeiten des Abguckens, sage ich mal, ne, zu schaffen. Die GMK hat einen großen Preis, den sie vergibt, einen medienpädagogischen Preis, den Dieter-Barke-Preis für ausgezeichnete und hochrangige medienpädagogische Projekte. Also sprich, es gibt sozusagen die Ebene der Sichtbarkeit, um Medienpädagogik an sich sichtbar zu machen, also Projekte sichtbar zu machen, zum Beispiel durch den Preis und so weiter und so fort, auch für Veranstaltungen, welche Themen gibt es. Und auf der einen Seite gibt es eben diesen Bereich der Mitglieder, wo jeder und jede herzlich eingeladen ist, da aktiv zu sein. Also sprich, auf der Mitgliederseite gesprochen, du bekommst sozusagen auch viel zurück und du kannst sehr viel reingeben. Sprich, also dich in Landesgruppen, wo du also gerade wohnst, aktiv einzusetzen und zu sagen, ich möchte hier gerne auch mal ein Positionspapier verfassen oder vielleicht auch eine Veranstaltung machen, wo es mir und das und das Thema geht. Oder eben halt auch themenspezifisch zu arbeiten und da zu sagen, wir machen mal was gemeinsam und so weiter. Also es ist eine, sagen wir mal, eine riesengroße Vernetzungsmaschine, zu der ich sehr herzlich einlade, weil es für mich persönlich und auch für die Menschen, die ich da auch erlebe in diesem Zusammenhang, sehr stark dazu beiträgt, dass wir insgesamt sichtbarer werden und gleichzeitig eben sehr stark voneinander lernen und auch profitieren, in Anführungsstrichen. Das klingt nicht so schön. Und gleichzeitig möchte ich damit sagen, dass es so eine Form ist, miteinander sehr stark in den Austausch zu kommen und zu sagen, Mensch, diese klassische Frage auch zu stellen, wie machst du das so? Ja, man trifft auf sehr wertschätzende, wertvolle Menschen, die sehr stark an Austausch und Miteinander interessiert sind.
Ich muss ja sagen, Menschen, die stark an Austausch und Miteinander interessiert sind, sind für mich schon mal grundsätzlich gute Menschen.
Das klingt auf jeden Fall schwer nach einem Pluspunkt für die GMK, warum man da beitreten sollte. Ich fand auch schön, Christine, wie du das beschrieben hast, als riesengroße Vernetzungsmaschine. Ne? Da hatten wir gerade noch drüber gesprochen, wie das so ist mit der Vernetzung und dass vielen ja auch irgendwie gar nicht leicht fällt oder sie sich selber so beschreiben würden. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Eine riesengroße Vernetzungsmaschine für ja, unsere Themen, in der wir als MedienpädagogInnen sichtbarer werden und voneinander lernen. Also klingt gut.
Ja, total. Jetzt mal so ein Insider aus Medienpädagogikkreisen, glaube ich, zur GMK. ist der Newsletter, der GMK-Newsletter. Der ist sehr gefragt, der ist sehr beliebt. Ich weiß, dass einige Leute auch fast, also das ist für die das Verkaufsargument einer Mitgliedschaft war, zu sagen, dieser Newsletter. In dem Newsletter stehen verschiedene Sachen drin, unter anderem zum Beispiel Projekthinweise, wo gibt es gerade welches Projekt. Unter anderem, also zusätzlich dazu noch Veranstaltungshinweise, dazu vielleicht auch gleich noch eine Info, und Ausschreibungen. Ausschreibungen für Preise, Ausschreibungen für Fördermittel und natürlich auch Stellenausschreibungen. Und da sind wir wieder beim Punkt, ja, das ist vielleicht lohnenswert, ja, da mal auch zu gucken bei der GMK, sind da vielleicht Stellenausschreibungen für mich dabei? Veranstaltungshinweis wollte ich noch geben. Ich habe mich gerade extra nachgeschaut. Weißt du schon, Natascha, dass an unserer alten Uni hier eine Veranstaltung ist?
Nee, erzähl.
Das glaubt man gar nicht, gell? Aber das ist überhaupt nicht böse gemeint übrigens. An der Uni Erfurt findet am 18.11. und deswegen sage ich das, da müsst ihr jetzt schnell sein, wenn ihr den Poddy hier hört, am 18.11. bis zum 21.11. findet da ganztägig das 38. Forum Kommunikationskultur statt. Das ist eine große Veranstaltung, eine große Tagung der GMK, wo tolle Menschen, wir haben es ja gerade gehört, die interessiert sind an Austausch und Vernetzung vor Ort sind. Da gibt es Vorträge, da gibt es Workshop. Unter anderem ist auch mit dabei unsere liebe bereits im Podcast zu Gast gewesene Judith Ackermann.
Cool.
Ja, deswegen ist es voll die Veranstaltungsempfehlung jetzt mal wirklich. Und jetzt sagt ihr, hey, Erfurt, keine Ahnung, irgendwo in Thüringen, war ich noch nie, ist irgendwie voll weit weg. Das ist online. Es ist Streaming und Präsenz und es geht um Lasst uns spielen, Medienpädagogik und Spielkulturen. Man kann sich, denke ich mal, noch anmelden, wenn der Podcast rauskommt. Sicher kann ich es jetzt im Moment nicht sagen, aber ich denke schon. Schaut also mal bei der GMK vorbei. Ich glaube, das ist eine ganz coole Veranstaltung mit coolen Workshops auch.
Sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir auch nochmal wieder gedroppt, wo wir studiert haben. Das finde ich immer wieder witzig. Ich werde so oft gefragt, solche Sachen, wo ich dachte, oh, das haben wir jetzt schon 10.000 Mal im Podcast erzählt. Aber nee, kann man wohl auch immer nochmal sagen, macht nichts.
Es ist ja auch wirklich so, wir haben getrennte Bachelor studiert und wir haben dann eben den Master Kinder- und Jugendmedien gemacht in Erfurt. Und du triffst ständig Leute, die das gemacht haben. Also die Welt ist so klein und das ist echt auch, yeah, finde ich, ganz coole Alumni-mäßig dadurch, auch wenn man sich nicht so direkt kennt, aber man spricht mit irgendjemandem, der du arbeitest da und da. Ah ja, KJM, okay, cool. Ah ja. Also es ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen sollte, finde ich. Allein schon, auch wenn man nicht Mitglied ist, das ist ja auch völlig okay, allein schon, um zu gucken, was haben die in ihrem Veranstaltungskalender drinstehen, was ist da so los. Es sind immer verschiedene spannende Formate, wo man auch so, finde ich, immer sich so neue Impulse holen kann. Weil auch das nochmal anschließend an das, was schon vorher gesagt wurde, manchmal weiß man gar nicht so, was ist eigentlich mein Ding, was ist eigentlich mein Thema. Oder man ist irgendwie so in deiner eigenen Blase irgendwie auch drin und in der eigenen Richtung. Und dann gibt es da immer coole Veranstaltungen online wie auch offline, wo man nochmal merkt, ah, da hat jemand das ganz anders gedacht. Und wie bringt das mich weiter und wie ist meine Haltung dazu?
Ich finde auch tatsächlich den Dieter-Barke-Preis immer total spannend. Wer wurde da nominiert? Wer hat da gewonnen? Also das finde ich auch immer richtig cool, sich inspirieren zu lassen, einfach mal zu schauen, okay, was gibt's da? Was haben sich Leute wieder Tolles einfallen lassen? Und vielleicht ja auch für euch. Vielleicht macht ihr ein mega kreatives, cooles Projekt, was dafür in Frage kommt, sich da mal zu bewerben. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab, den Dieter-Barke-Preis. Ja,
gute Sache. So ist das. Und zum Abschluss stellen wir meine Lieblingsfrage an Christine, denn das ist, finde ich, mich auch was, wo so wichtig ist, sich immer wieder Gedanken zu machen. Und Christine hat ja schon ganz viel gesagt, weil sie offensichtlich sich ganz viel Gedanken schon dazu gemacht hat. Aber diese eigene Haltung, finde ich, ist so zentral in dieser Arbeit, in der pädagogischen Arbeit, glaube ich, generell. Was sind meine Ziele? Wo will ich hin? Was wünsche ich mir? In welche Richtung möchte ich arbeiten? Das auch im Alltag nicht so aus den Augen zu verlieren und sich immer wieder zu fragen, okay, wo stehe ich, wo will ich hin und so weiter. Also jetzt nicht ich persönlich, sondern wo will ich mit meiner Arbeit hin, was möchte ich erreichen, was wünsche ich mir für die Zukunft der digitalen Bildung zum Beispiel oder was wünsche ich mir für die für Jugendliche oder für Senioren, mit denen ich arbeite, Seniorinnen. Deswegen die Frage, Christine, was wünschst du dir für die Zukunft der Medienpädagogik in Deutschland? In welcher Richtung soll die sich denn deiner Wünschen nach entwickeln?
Was wünsche ich mir? Das hat vielleicht zwei Ebenen. Auch als GMKlerin gesprochen, und das diskutieren wir schon viele Jahre und immer wieder, und das ist wichtig, dass wir immer wieder diskutieren, ist so die Ebene der Sichtbarkeit, die ich eben schon angesprochen habe, vor allem der Sichtbarkeit gegenüber der Politik und auch gegenüber Unternehmen. Also, dass wir noch stärker in den direkten Austausch mit Politik kommen, dass wir noch stärker in den direkten Austausch mit Unternehmen kommen und da selbstbewusster sind, also fordernder sind im Grunde genommen. Dass wir es vielleicht nicht mehr einsehen, nur die, überspitzt gesagt, die Feuerlöschenden zu sein, die dann, wenn die Technik schon mal auf dem Weg ist, dann die Technik anderen näher bringt und versucht halbwegs zu verstehen und so weiter und so fort. Ist sehr überspitzt gesagt. Sondern vielleicht auch wirklich Gestalterinnen sind, diese Mitgestalterinnen dieser Technik sind und vielleicht von vornherein sagen können, das geht so nicht. Ja? Hört auf, die Leute derart auszuspähen, nur weil ihr gewissen Content an die Leute bringen wollt, also Stichwort Datenschutz und so weiter, sondern wirklich da zu sagen, so können wir aus pädagogischer Sicht nicht weiter agieren oder so. Das ist so ein Feld, was wirklich auch immer wieder auch zu betonen gilt, dass wir da seit vielen, vielen Jahren auch dran sind und das bei Weitem noch nicht reicht. Auch das gewisse Selbstbewusstsein aufzubringen und zu sagen, so geht das nicht. Wir können eben nicht nur die Reaktionseinrichtungen und Reaktionsmenschen sein. Wie gesagt, sehr überspitzt gesagt, das sind wir natürlich nicht nur. Genau. Die andere Ebene ist, dass, das habe ich in den letzten Monaten festgestellt, dass wir noch stärker unsere eigenen Stärken herausarbeiten sollten, aus meiner Sicht. Eine Stärke liegt für mich darin, dass wir sehr intuitiv fast, weil wir uns eben viel austauschen, weil wir eine Disziplin, die nicht so ganz klar dort und dort verortet ist, bildungsbereichsübergreifend denken können. Das ist nicht jeder Disziplin so vorenthalten, dass wir automatisch nicht nur in dem Bereich der außerschulischen Bildung denken können, sondern dass wir das auch mit bestimmten Prinzipien auch für Schule denken können, zum Beispiel. Dass wir sagen, Schule kann auch von dem Bildungsbereich außerschulische Bildungsarbeit zum Beispiel profitieren. Und andersherum, dass man da verzahnter denkt, in Projekten zum Beispiel, dass es selbstverständlicher sein sollte, dass sich wirkliche Partnerschaften auftun zwischen den Bereichen Schule und Außerschule, jetzt ein Beispiel. Aber auch, dass wir die Stärken oder auch, wie sprecht ihr in der Erwachsenenbildung die schwer erreichbaren Zielgruppen an, genauso auch auf andere Bildungsbereiche übertragen können. Dass wir da voneinander sehr viel verzahnter vielleicht auch sind als andere, die so da feststecken. Und da sagen zum Beispiel die Frage der Zielgruppe, wenn ihr in diesem Bildungsbereich damit Erfahrung gemacht habt und vor allem auch gute Erfahrung, dann klappt das vielleicht auch bei dem. Also damit sind wir ja sehr stark beschäftigt mit, wie passt das für meine Aufgabe, in Anführungsstrichen, für meinen Auftrag, für mein Angebot, weil ich mir genau anschaue, was die brauchen, genau anschaue, wie die Voraussetzungen sind und wir das als Stärke, wirklich eine Stärke haben in diesem verzahnten Denken und da schauen, was ist das gute Angebot für diese Umgebung jetzt. Ja, vielleicht das als eine Entwicklung, die ich mir noch stärker wünsche.
Ja, krass. Das sind große Themen, die Christine anspricht, finde ich. Ich habe mir nebenher auch so Notizen gemacht und muss auch meine Gedanken dazu sortieren, muss ich sagen. Wo ich schon mal drauf eingehen kann, ist dieses Thema Feuerlöscher sein. Und ich glaube, damit ist Medienpädagogik zu einem ganz großen Teil leider beschäftigt. Weil, wenn ich ehrlich sein soll, dann sind die meisten Anfragen, die mich zum Beispiel erreichen in meiner freiberuflichen Tätigkeit, aber wo ich genau weiß, dass es eben gerade im schulischen Bereich eben so ist, sind es Anfragen, können Sie was machen zu Cybermobbing? Können Sie was machen zu den Gefahren hier? Können Sie was machen zu den Gefahren da? Also wo es ganz stark drum geht, weil ich finde, man kann auch Feuerlöscher verstehen in dem Sinne, dass man präventiv was macht. Also man kommt ja nicht unbedingt an eine Schule für einen Cybermobbing-Workshop, weil da gerade ein Fall ist, sondern weil einfach schon klar ist, dass diese Probleme gibt es. Also machen wir da, hängen wir mal einen Feuerlöscher auf, sozusagen. Aber ja, also da, man ist da, glaube ich, sehr viel damit beschäftigt. Und dann passiert das, dass man gar keine Zeit mehr hat, so viel darüber hinaus zu denken, was ich jetzt auch in dem, was Christine gesagt hat, nochmal ganz stark für mich mitgenommen habe, muss ich auch sagen. Dieses, manchmal ist man so beschäftigt damit, Feuerlöscherin zu sein, dass die Metaebene und das Darüberschauen gar keine Zeit mehr gefühlt dafür bleibt, obwohl das total wichtig ist.
Ich habe mir auch genau das aufgeschrieben mit dem Feuerlöscherin sein. Stimme ich 100 zu, was du gerade gesagt hast. Da ja, müssen wir wirklich aufpassen, oder das wäre auch mein Wunsch, dass wir davon ein bisschen wegkommen und ja mehr die Dinge machen können, die sie danach noch gesagt hat, nämlich die Stärken herauszuarbeiten, dass wir nämlich unglaublich interdisziplinär sind als MedienpädagogInnen. Das denke ich auch immer wieder mal, dass wir so viele Anknüpfungspunkte haben an so viele unterschiedliche Themen, dass manche von uns ja regelrecht Expertinnen oder Experten sind auch für gesellschaftliche oder politische oder netzaktivistische Themen oder technische Themen. Ja, und dadurch eben eine ganz spezielle Brille mitbringen und auch ja ganz, ganz viel im Bereich Schule auch mitdenken, mitgestalten können. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Sehe ich ganz genauso wie du, Christine.
Ja, total. Also vielen, vielen Dank, liebe Christine, für diese total anregenden Antworten. Ich bin auch jetzt noch so ein bisschen baff, weil ich das jetzt wirklich heute Nachmittag, wir nehmen hier gerade bei schönstem Herbstwetter auf, für mich noch so ein bisschen sortieren muss. Weil was ich wirklich mitnehme, ist genau dieser Punkt, dass ich, glaube ich, manchmal auch in meine Rolle als Medienpädagogin so weit im Alltag drin bin und auf einer Mikroebene denke, jetzt kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dass diese größeren Zusammenhänge für mich manchmal sogar fast schon verschwinden, beziehungsweise ich die eben gar keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und da auch nochmal meine Rolle und auch meine Haltung zu reflektieren. Und das habe ich ja vorher schon angepriesen, dass ich das extrem wichtig finde. Und das nehme ich heute nochmal mit. Also tausend Dank für diese Denkanstöße an die Anstupserin Christine.
Ja, vielen, vielen Dank auch von mir, Christine. War richtig toll, dass du in unserem Podcast zu Gast warst. Und ja, wer sich noch weiter über die Arbeit von Christine informieren will, wir packen mal ihre Webseite in die Shownotes, dann kann man sich mal anschauen, was du so machst. Und schreibt uns sehr gerne, wie ihr die Folge fandet. Was ihr vielleicht mitgenommen habt von Christine, leiten wir sehr gerne weiter. Vielleicht seid ihr, wie gesagt, gerade an so einem Punkt, wo ihr über genau solche Themen nachdenkt, auch wie es für euch vielleicht beruflich weitergeht, und war das vielleicht für euch auch hilfreich, wie für uns.
Habt ihr vielleicht auch was gelernt? Und das ist unsere Abschlussfrage, wie immer im Podcast. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
Wir nehmen ja immer ein bisschen früher auf, das wisst ihr ja, deswegen bin ich gespannt, wenn die Folge rauskommt, ist das überhaupt noch ein Thema? Ich frage mich ja, bin ich die letzte Person auf dieser Erde, die Squid Game noch nicht gesehen hat?
Ah, ich habe auch noch nicht geguckt, Natascha. I'm in your team.
Okay, sehr gut. Also ich bin ja grundsätzlich auch jemand, der sich sehr schwer tut mit expliziten Gewaltdarstellungen. Ich glaube auch gar nicht, dass das meine Serie ist. Aber ich bin sowas von überrollt in den letzten, was sind es, vielleicht 2 Wochen oder so. Es ja. gibt gefühlt kein anderes Thema mehr, egal auf welcher Plattform man unterwegs ist. Und ich bin im Negativen überrascht über die vielen, vielen Sachen, die mir jetzt auch schon zum Thema Squid Game in der Grundschule zugetragen worden sind. Ja, wo Grundschullehrkräfte sagen, yo, ich habe hier Kinder in der Klasse, die gucken das, die spielen das auch nach. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich bin auf keinen Fall auf der bewahrpädagogischen sonst was Seite. Das wisst ihr, glaube ich, alle, wenn ihr den Podcast hört. Aber ich bin schon einigermaßen entsetzt, dass Grundschulkinder, zumindest dem, was ich jetzt gehört habe, gelesen habe, zu so großen Teilen irgendwie so eine Serie mitschauen, die definitiv nicht für Kinder, selbst wenn die einiges aushalten, im Grundschulalter gemacht oder gedacht wurde. Ja, da war ich diese Woche doch echt erstaunt.
Um mal kurz alle abzuholen, die sich fragen, was reden die beiden eigentlich die ganze Zeit? Squid Game ist eine Netflix-Serie, jetzt irgendwie seit dieser Woche die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Ich habe sie auch noch nicht geguckt. Ich habe aber brutal FOMO, weil ich sie noch nicht geguckt habe. Also ich wollte sie auch nicht gucken, aber jetzt muss ich sie gucken. Und warum? Und so gibt es vielleicht auch vielen Grundschulkindern oder auch, ganz ehrlich, es sind auch weiterführende Schulen, für die das nicht unbedingt geeignet ist, weil... Nee. Du scrollst durch TikTok, du scrollst durch Reels, jedes vierte Video ist eine Referenz zu Squid Game. Und ich sitze da und denke mir so, okay, I don't know, ich verstehe die Witze hier nicht mehr. Und wenn es dazu kommt, dann ist bei mir ganz viele Alarmglocken geben bei mir an und sagen, okay, dann musst du das jetzt gucken, weil ich will die Witze verstehen. Das ist eine Serie, in der, glaube ich, so ein wie so eine Art großes Spiel gemacht wird, wo es auch um Leben und Tod geht. Also nichts unbedingt für eine jüngere Zielgruppe. Es ist ein Thema. Ich habe mir aber schon Meta-Videos angeschaut, so crazy. Ich habe mir schon Meta-Videos angeschaut, wo zum Beispiel eine Muttersprachlerin, die die Serie geguckt hat, erzählt, was alles in der Translation auf Englisch verloren geht und wie sie eigentlich findet, dass man es auf Englisch gleich gucken braucht, weil total Sinnzusammenhänge ihrer Meinung nach verloren gehen, die da angesprochen werden. Das weiß ich schon
über die Serie. Also FSK 16 ist die offizielle Altersempfehlung. Schauen wir mal, was damit noch so passiert. Momentan, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist das ein Riesenhype. Wie gesagt, ich bin gespannt, wenn die Folge rauskommt, wie sich das alles entwickelt hat. Vielleicht haben wir sie bis dahin ja auch schon gesehen.
Ja, also ich auf jeden Fall.
Alles klar. Und was hast du so gelernt?
Ja, ich habe was gelernt, was zur Folge passt, total langweilig. Und zwar ist mir das heute passiert. Wenn ihr freiberuflich arbeitet und ihr seid kein Organisationstalent wie Natascha, sondern eher so wie ich, dann sollte man trotzdem nachgucken. Haben Leute, denen ich eine Rechnung gestellt habe, diese Rechnung eigentlich mal bezahlt? Ich mache das immer so in groben Abständen und habe das jetzt irgendwie so wieder mal ein bisschen rausgeschoben, habe rausgefunden heute, dass mir seit längerer Zeit 900 Euro nicht überwiesen wurden. Und deswegen, liebe Freunde, wenn ihr so Rechnungen stellt, freiberuflich arbeitet, man muss es nachschauen, man kann sich nicht drauf verlassen. Es gibt manchmal
Team Excel-Tabelle.
Ich bin auch Team Excel-Tabelle, bin ich auch. Ich habe mich das ja, ich habe das ja von dir abgeschaut und gucken immer mal wieder organisieren und gucken ist einfach ein Thema. Habe ich wieder gelernt. Es passiert auch, dass anderen Leuten was durchrutscht und die vergessen Geld zu überweisen. Das ist auch nicht schlimm. Man muss halt das auf dem Schirm haben.
Hast du eine Mahnung rausgeschickt, oder?
Nee, ich habe eine freundliche Erinnerung. Hallo, kann es sein, dass das untergegangen ist? Bitte
überweisen. Na, guck mal. Das klingt auch deutlich netter als eine Mahnung.
So ist es. Das habe ich gelernt und mega viel ist in dieser Folge. Mein Kopf nicht raucht nicht, aber mein Kopf ist total on fire, jetzt da noch weiter drüber nachzudenken, muss ich sagen. Und das, finde ich, ist voll der schöne Ausgang von der Podcast-Folge.
So ist es. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören und euch geht's ähnlich. Ihr seid auch positiv angeregt, da weiter drüber nachzudenken. Nochmal vielen, vielen Dank an dich, Christine. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder bei der nächsten Medially-Folge.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.